1. Thessalonicher 5, Vers 16 bis 28. Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Den Geist dämpft nicht. Prophetische Rede verachtet nicht. Prüft aber alles und das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, er wird's auch tun. Liebe Brüder, betet auch für uns, grüßt alle Brüder mit dem heiligen Kuss. Ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass ihr diesen Brief lesen lasst vor allen Brüdern. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Zuerst, seid alle Zeit fröhlich. Also mit den Mahnungen geht's ja manchmal so. Heute Morgen dachte ich bei der Losung. Haben Sie eine Losung in Erinnerung? Da ging es ums Essen. Na, ums Reden, ums böse Reden. Was war? Wir sollen essen was. Und gestern war es um das böse Reden. Es waren so praktische Losungen, wo man überhaupt nichts mehr dazu sagen muss. Ich weiß nicht, wie oft Sie die Sprüche lesen in Ihrer stillen Zeit. Also es gibt ja so Stellen in der Bibel, da liest man auch so drüber weg. In der Fülle oft kann man sie gar nicht verstehen. Und manchmal muss man das Wort Gottes proportioniert kriegen, um es richtig zu begreifen. Wie jedes Wort Gottes einem eine neue Welt aufschließt. Und da möchte ich jetzt sagen, seid alle Zeit fröhlich. Sie können sagen, was Sie wollen, aber Freude ist das äußere Merkmal eines Christen. Waren doch junge Leute zum Zinzendorf gekommen, haben ihn gefragt, was sie tun sollen. Und sie haben gedacht, Zinzendorf schickt sie vielleicht in die Weltmission oder so. Und dann hat er gesagt, sei des Heilands fröhliche Leute. Kurze Antwort. Zinzendorf war ja immer originell. Und dafür steht er einfach. Und da hat er sowas herausgepickt, dass man es nicht vergessen kann. Fröhlich sein. Jetzt bin ich aufgewachsen, wahrscheinlich wie Sie. Ich erinnere mich noch als Kind, wie in jeder Gemeinschaftsstunde, in der man das gesagt hat, wir wollen ja nicht dauernd grinsend herumlaufen. Sie kennen das auch, wir wollen jetzt Freude markieren. Und man hat dann gesagt, ich habe so viele Christen erlebt, die haben die Freude bloß markiert. Und dann habe ich so viel Abhandlungen gehört über das Lied, das man schon gar nicht mehr singt heute. Immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein. Wenn Sie mal das Lied genau lesen, war das eine Hilfe aus der Schwermut heraus. Und es ist interessant, wie man sich immer in so Feinbilder festkrallt. Es ist eben so, dass es nicht sein kann, dass Christen kriscremig rumlaufen. Dann ist die Frage, was da seelsorgerlich getan werden muss. Da muss irgendetwas weg. Und wir haben uns heute vielleicht unseren Mitmenschen angepasst. Es ist ja in unserem Volk so üblich geworden, dass man jammert. Und klagt, sind wir Weltmeister drin als Deutsche. Niemand kann das in der Welt so gut wie wir. Wir sind so toll im Klagen, wie alles schwer ist. Für Christen ist aber erst recht wichtig, die Freude zu leben. Warum? Weil wenn Sie es angucken, vielleicht haben Sie ein Bibellexikon zu Hause, vielleicht nehmen Sie Ihre Konkordanz her. Freude ist ein Gut, das in der Ewigkeit das Klima bestimmt. Das ist ein Glaubensgut. Freude gehört zu den Geistgaben. Frucht des Geistes. Liebe, Freude, Friede. Freude. Das ist nicht etwas, was jetzt zusammenhängt mit unseren Schmerzen, sondern Freude, was man ja oft erleben kann, dass einem das ein schwer leidender Mensch sagt von der Freude. Und vielleicht viel besser lebt als wir Gesunden. Seid alle Zeit fröhlich. Und sie waren fröhlich vor dem Herrn. Lesen Sie es mal in den Psalmen. Dass da richtig geschrieben wird, der Gott der Freude. Sie waren fröhlich vor dem Herrn. In der Weihnachtsgeschichte, siehe, ich verkündige euch große Freude. Wenn Gott wirkt unter uns, möchte er fröhliche Leute haben. Das soll die Folge sein des Evangeliums. Da ist nicht klar, dass wir nicht wie die Hampelmänner rumhopsen. Wenn es natürlich ist, habe ich gar nichts dagegen. Bei Maleachi im letzten Kapitel, letzte Kapitel des Alten Testamentes, ihr sollt aus und eingehen und hüpfen wie die Mastkälber. Also wie es jetzt ihre Natur ist, sie dürfen es leben in der ganz selbstverständlichen Freude, so wie es Kinder tun. Im Christenleben soll dieses befreit Raum gewinnen. Im griechischen Wort Freude, ja, wirkt, ist ein Bestandteil drin, char, was von der, da steht das Wort Gnade drin. Erlebte Gnade wirkt Freude. Das, was ja schon bei der Gnade mir immer so wichtig ist, dass einer, der aus dem Gefängnis rauskommt, der lebenslänglich verurteilt war und plötzlich raus darf. Ja, der lacht doch. Der sagt jetzt, das kann niemand mehr wegnehmen. Seid alle Zeit fröhlich. Und das Tolle ist dann, dass wir im Neuen Testament genügend Beispiele haben, wie das die Zeugen des Glaubens bewährt haben, gerade in schwierigen Augenblicken. Der Paulus, nachdem er misshandelt war in Philippi, nachdem sie in den Stock gespannt waren im Gefängnis um die Mitternacht, aber priesen sie und lobten Gott. Und da kam die Freude. Freude ist ein Glaubensgut. Und die Freude ist auch nicht abhängig von unseren Gefühlen. Das wissen Sie ja, wie man selbst im Urlaub, wenn man alles hat, trotzdem griesgrämig sein kann. Die Launen unseres Gefühles dürfen uns ja gerade nicht dauernd bestimmen. Das ist im Glauben nicht das Entscheidende, sondern dass Sie beim Bibellesen fröhlich werden. Und deshalb genügt es doch nicht, dass Sie bloß Ihre Bibel runterraspeln, sondern dass Sie im Bibellesen dieses finden. War neulich so schön, da hat mich der Gunter Kiene darauf hingewiesen, beim morgens im Büro hat er so einen englischen Text gehabt, der hat gesagt, das hat ihm wieder so geholfen, er wollte das gerade so übermitteln, dass man doch so die Gemeinschaft mit Jesus erleben muss. Er sagt, oft ist das alles so zwanghaft, das muss ich tun, das muss ich tun, dass sie wirklich, wenn sie Stille haben, sagen, so jetzt ist Christus zu mir gekommen und jetzt ist er da und er hat alles für mich schon getan und er wird alles an diesem Tag mir bereiten und ich darf ihm bloß hinten reinlaufen. Ich bin doch der Beschenkte und der Beglückte. Und wir haben oft so Christen, die sind alle so, jetzt müssen wir all das erst noch ableisten, was da vor uns liegt. Nein, Jesus schenkt uns alles. Ich verkündige euch große Freude. Euch ist heute der Heiland geboren. Und erleben Sie das in Ihrer Stille, dass Jesus zu Ihnen kommt, Ihr Leben heilt, Ihre Sorgen aus der Hand nimmt, bei Ihnen einkehrt, Wohnung bei Ihnen macht und sagt, lass alles mich jetzt machen, ich will dein Herr sein und du kannst unbekümmert in die Zukunft blicken. Seid alle Zeit fröhlich. Und das ist natürlich klar, dass wir oft besorgt sind, wie die Dinge sich lösen. Aber ein anderes Musterbeispiel der Freude haben Sie beim Paulus im Philipperbrief. Ausgerechnet in dieser dunklen Lage. Wir von unserer Reise können uns so gut vorstellen, dass das vielleicht in Caesarea geschrieben war, als er gar nicht wusste, wie das geht. Und als die so gemein mit ihm umgesprungen sind, die Bernice und die Drusilla und wie die alle geheißen haben, der Portius Festus und der Landpfleger und alle, und wie die ihn verklagt haben. Und dann, ich freue mich in dem Herrn alle Wege. In dem Herrn. Das war das. Er hat in dem Herrn gelebt und dann war das alles nimmer wichtig. Die Misshandlung durch die Wärter und das schlechte Essen und die Gliederschmerzen und das Kopfweh und alles war nimmer da. In dem Herrn lebte er. Und das hat ihn bestimmt. Seid alle Zeit fröhlich. Alle Zeit. Das heißt doch auch, seid fröhlich. In der Trauer seid fröhlich. In der Bedrückung seid fröhlich, wenn ihr von Sorgen umgeben seid, seid alle Zeit fröhlich, weil das ein Glaubensgut ist mit der Freude. Und das ist nicht so, wie wir meinen, dass jetzt wir müssen einen bunten Abend machen und dann muss noch ein Harlekin auftreten und dann müssen wir uns auf die Schenkel patschen vor Gaudi und so. Und das geht's doch gar nicht. Sondern es geht um eine Freude, die aus dem Glauben kommt, aus einer Gelöstheit. Und diese ganz natürliche Freude, die soll uns prägen, auch in unserem Leben, in der Gemeinde, auch wenn sie zu Menschen kommen, die bedrückt sind, in einer Freude. Jetzt natürlich, da brauche ich nicht grinsen, das ist auch nichts Gekünsteltes, das ist was Echtes. Und das kann nur aus dem Glauben wachsen, aus dem Wort, das sie hören und dieses Wort, das sie prägt und sie gestaltet. Bei mir ist als Parallelstelle angegeben, Philipper 4, Vers 4. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Abermals sage ich, freut euch. Eure Lindigkeit, das gibt's ja gar nicht mehr, das Wort. Eure Lindigkeit, wissen Sie, was das ist? Diese ganze Gelöstheit. Und jetzt ringen Sie doch einmal, dass Ihr Glaube Ihre ganze dunkle Sorgenwelt überwindet und dass der Glaube siegt in Ihrem Leben. Und helfen Sie einander zu dieser Freude. Da gibt's noch einen Rat von Paulus, dass die Freude durch das Singen kommt. Das ist ja auch mit dem Danken und mit dem Lobpreis. Also, wie Sie die Freude leben, das dürfen Sie tun. Nur meine ich, Sie sollen nichts Extremes tun. Bleiben Sie bei dem, was Ihrem Gefühl und Ihrer Art angemessen ist. Aber das Schöne, dass Sie die Freude leben, und darum gehört auch zur Freude etwa all das dazu, was Sie genießen, auch über der Speise, die Sie essen, auch über dem Urlaub, den Sie machen. Und das ist oft schlimm, wie Christen das dann trennen und haben so schlechtes Gewissen. Jetzt habe ich einen Urlaub gemacht und war das recht, dass ich so viel ausgegeben habe. Ich darf doch in der Freude mit dem Herrn auch das alles genießen, aber ich muss doch sehen, dass ich in der Freude bleibe, in der Dankbarkeit und im Loben. Da gehört die Freude, das Loben und das Danken zusammen. Und da kommen wir nachher nochmal an das Danken. Also das Wort will man einfach für sich stehen lassen, das wäre dann schon für heute Abend genug. Und ich denke, es fordert uns jetzt auch heraus, dass wir noch weiter dem nachgehen. Sehen Sie, wenn ich auf meinen Zettel gucke, ich vergesse einmal das Beste. Eure Freude wird niemand von euch nehmen. Das ist Heilszusage. Ihr werdet euch freuen mit unaussprechlich herrlicher Freude. Gehen Sie überhaupt in die Trauersachen so herein? Ich unterhalte mich auch mit vielen Menschen und das ist oft schwer, wenn man dann merkt, da komme ich gar nicht durch. Und ich weiß ja auch, mich wird es ja genauso treffen. Ich bin ja vielleicht noch anfälliger emotional als Sie und dass ich dann sage, wie stehe ich drin? Aber dass wir miteinander ringen und sagen, jetzt wollen wir das erleben, die Zusagen des Herrn, der mit seiner Freude durchdringen will und verheißt, ihr werdet euch mit einer unaussprechlichen Freude freuen, wie der Herr in allem zu uns redet. Oder Jeremia 31, jetzt können Sie jetzt einfach in der Konkordanz entlang gehen, Jeremia 31, da kommt vom großen Weinen, von Reihen Rahels wieder, von den Leiden Israels, und da kommt das wenn der neue Bund gemacht wird, da kommt der Lohn der Tränen und ich will mit Freude. Wo ist es, Jeremia 31? Jetzt haben wir das Vers nicht hingeschrieben. Vielleicht finden Sie es, es lohnt sich nochmal. Ich will deine Trauern, ich will ihr Trauern in Freude verwandeln. Wissen Sie, wie Gott das macht? Wie bei Israel. Niemand hat so gelitten wie Israel. Und dann sagt Gott, ich will Freude draus machen. Und ihr werdet mal staunen, wenn ich handle. Und Sie dürfen in Ihrem Leben das wissen, wenn der Herr wirklich hineinredet und Ihre Trauer umwandelt. Das will er tun. Und Sie dürfen nicht in der Trauer bleiben, sondern öffnen Sie sich dem Wirken Gottes. Und darum brauchen Sie nichts Künstliches machen. Das wäre ja Unglaube, wenn Sie ihm was vorgaukeln. Aber gehen Sie ins Wort und lassen Sie das Wort auf sich wirken. Suchen Sie die Gemeinschaft. Gehen Sie zu betenden Christen. Gehen Sie in die Seelsorge befreundeter Leute und lassen Sie sich helfen, dass Sie zur Freude kommen und Freude erleben. Habe ich jetzt der Vers erst recht nicht? Vers 13, richtig. Jeremia 31, Vers 13. Und gehen Sie es mal durch Ihre Konkordanz, wie oft das vorkommt mit der Freude. Das Fröhlichsein und die Freude ist natürlich ein ganz wichtiges Kennzeichen eines Christen. Fröhliche Christen wollen wir sein. Gelöste, fröhliche Christen. Deshalb können wir trotzdem ernsthaft sein. Wir wollen ja auch von den Menschen so ernst genommen werden und auch sie ernst nehmen mit all dem, was sie bewegt. Aber dass sie spüren, die haben eine Freude, die niemand von ihnen wegnehmen kann. Jetzt das Nächste, betet ohne Unterlass. Was heißt denn ohne Unterlass beten? Ihr Gebet soll Tag und Nacht weitergehen in einer stillen Zwiesprache. Wir brauchen feste Gebetszeiten und die haben Sie hoffentlich. Feste Gebetszeiten. Zeit zum Gebet, wo Sie auch niemand stören darf. Aber es ist einfach schön, wenn tagüber sie einfach die Türe offen haben. Wie wenn sie dauernd den Telefonhörer neben sich liegen haben und sagen, da ist immer an der anderen Seite jemand dran. Oder noch schöner, dass sie sagen, ich lebe mit Gott so auf Du und Du und ich lasse ihn in mein Leben ein, dass ich den ganzen Tag mit ihm drüber spreche. Über das, was ich arbeite, über das, was mir widerfährt. Und ich breite alles vor ihm aus. Ich sehe alles mit den Augen meines Herrn. Und ich bringe alles vor ihn und bespreche alles mit ihm, betet ohne Unterlass. Wenn die Verbindung abreißt, dann haben wir auch keine Kraft mehr. Und dann sinkt unser Glaube dahin, betet ohne Unterlass. Es geht so wie beim Mose, wo er gegen die Midianiter die Hände erhoben hat. Und wenn er die Hände sinken ließ, wichen die Israeliten zurück. Wenn die Hände erhob, gingen sie vorwärts. Und ohne dieses Gebet geht es nicht. Das ist die Fürbitte, die wir füreinander brauchen. Haben Sie Menschen, die ununterbrochen auch für Sie beten, an Sie denken. Denken Sie wieder an andere. So schön in der Nachbarschaft, in den Beziehungen hin und her. Und dass wir füreinander beten, miteinander beten, das ist die ganze Stärke, die wir haben. Ich habe es ja in der Hofacker-Konferenz in Stuttgart noch erzählt, wie mir das eindrücklich blieb, wenn man da alles erlebt hat, die ganz schwierigen Kämpfe in der Landessynode, wo die Zahl der Bekenner so klein war und der Spott gegen das Evangelium so groß, wenn als der Fritz Grünschweig nur immer so da saß. Der hat nicht geschlafen. Man gewusst, jetzt betet er wieder. Und das war die Kraft, wenn man einfach wusste, da nur aus dem Gebet, da war der Spott da vorne am Mikrofon und der Hohn und all. Und es kann nichts schaden, wo Beter sind. Und das ist auch, wo Sie wissen, es ist Evangelisation, und wenn Sie auch in einem Gottesdienst drin sind, dann beten Sie doch vor den Menschen neben Sie. Ich kann Ihnen sagen, das sind die Wirkungen. Und laden Sie niemand ein, vor den Sie nicht schon mehrfach gebetet haben, weil das gar nicht wirken kann. Das ist unsere ganze Kraft, dass wir es aus dem nur nehmen können, was wir erbitten. Und Gott muss es uns wieder schenken, und darum ist das für uns so wichtig, dass wir überhaupt Gott einlassen. Gott will nicht durch unseren Ruhm etwas machen. Das hat er so klar gesagt, darum will er das Gebet haben. Das Gebet ist für uns wichtig, weil wir sonst nichts erreichen ohne Gebet. Jakobus erinnert an den Elia, er war ein Mensch wie wir, aber er betete. Und das war's. Und aus dem Gebet sind alle Dinge entstanden und gegangen, und wenn Sie es rückblickend dann mal aus der Ewigkeit beobachten, sagen Sie, warum war er so blöd? Wir sind oft ganz gerührt, wie viel wir leisten, und wir haben so viele Gänge gemacht, wäre gar nicht nötig gewesen, aus dem Gebet raus. Die Dienste in der Vollmacht, die der Herr schenkt. Schöne Büchlein vom Gebet, vom Hallesby, das immer wieder zur Hand genommen werden muss und die man immer wieder lesen muss. Deshalb will ich jetzt nicht mehr dazu sagen. Auch hier die Gleichnisse, die Jesus uns gegeben hat, vom Gebet, betet ohne Unterlass. Ich sage immer wieder, Jesus hätte ja sagen können, bemüht mich nicht in allen Dingen. Doch, Sie können selbst das machen, wo Krisen sind, in Ehen, in Familien, durch Gebet. Können Sie durch Gebet, können Sie Weltpolitik machen. Und das ist das, was die Gemeinde kann. Wenn die Leute meinen, jetzt können sie auch noch politisch handeln, sie können doch gar nicht sagen, durch Gebet können sie Einfluss nehmen. Und das Gebet ist so wirksam und so stark. Und wir haben es durch x Geschichten immer wieder gehört, wie durch das Gebet auch so viel Wunder erlebt wurden und so viele Ereignisse anders gelaufen sind, als man je dachte. Durchs Gebet. Als Petrus und Johannes inhaftiert waren, betete die Gemeinde ohne Unterlass. Gib ihnen mit Freimut zu reden, dein Wort. Jetzt noch das Letzte, sei dankbar in allen. Also ich will noch mehr auslegen, aber nur die kurzen Sätze sind wichtig. Sei dankbar, jetzt müssen wir sagen, sei dankbar, wenn ihr Grund dazu habt. Nein, sei dankbar in allen Dingen. Und jetzt ist genau entscheidend, sei dankbar auch in den Dingen, die euch nicht passen, die euch ärgerlich sind. Sei dankbar. Wie kann ich Gott danken, wenn mir etwas gegen den Strich geht? Das setzt voraus, dass ich mich in allen Dingen der Führung Gottes anvertraue. Sei dankbar in allen Dingen. Und wenn Sie anfangen, auch für die schwierigen Dinge zu danken, das habe ich erst in der dritten Welt gelernt. Wenn man zwei Plattfüße gleichzeitig hat im Auto und nur einen Ersatzreifen da hat, dass man aussteigt und sagt, Herr, du hast auch diese Situation hinter deiner Kontrolle. Wie, wissen wir nicht, aber jetzt sind wir gespannt, wie du das Ding löst. So beten die. die danken zuerst, dass Gott das irgendwie löst. Herr, jetzt gib uns auch noch Weisheit und wir wollen mal abwarten, wie das bei dir gelöst wird. Aber das Wissen, dass vor Gott nichts ist, was ihm entgleitet aus seiner Kontrolle, und darum dürfen wir danken, weil ja er, der Herr, bleibt, auch wenn wir viele Dinge nicht durchschauen. Er bleibt auch Herr, wenn wir sterben. Auch wenn unsere Krankheit nicht gut wird, bleibt er der Herr. Und da müssen wir immer dran denken. Er herrscht von Ewigkeit zu Ewigkeit, und darüber können wir danken und loben. Und da wird nicht alles nach unserer kurzen Perspektive gelöst, aber danken sollen wir. Und das Danken, im Danken kommt Neues ins Leben hinein. Das Danken ist eine ganz wichtige Haltung. Und wir müssen uns vielleicht wieder daran erinnern und sagen, da läuft was falsch bei uns, weil wir so gerne klagen und jammern und uns auch immer wieder so beschweren. Im Danken, ja, ich kann es ja nicht zwangsweise tun, aber das doch, ich muss mich daran wieder einüben. Denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Epheser 5,20 steht bei mir dran, so Parallelstellen sind immer tolle Hilfe. Epheser 5,20 sagt Gott, dank dem Vater alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus, weil es durch Jesus uns zum Besten dienen wird. Und da dient manches auch uns zum Besten, das wir nicht verstehen und das uns wirklich ärgert, und dass wir als ein Verhängnis ansehen, danken. Jetzt haben wir also heute Abend schon so viel mitgenommen, das kann man kaum mehr verschaffen. Wir hätten es letztes Mal wirklich fast noch hinternach geklappt und hätten es dann nicht mehr begriffen. So, den Geist dämpft nicht. Man kann natürlich Bibelworte immer als Waffe nehmen. Und im Augenblick erleben wir ja eine ganz schwierige Situation unter dem Volk Gottes, die bibeltreu sind, unter den Bibeltreuen. Unter den Bibeltreuen ist eine ganz schreckliche Not gekommen, der Zerspaltung in verschiedene Gemeindeformen. Also wenn ich bloß erlebe, was täglich bei mir anruft, wie Leute also, selbst aus Gruppen, da sage ich ja, aber sie gehören, heute wird einer angerufen, der wollte hier Leute, die sollen, das ist ein Hauskreis, das ist abgespalten, und der wollte sie ihrer Gemeinde anschließen, aber sie machen doch gar in der Allianz mit. Ich rede nie über die Dinge so, aber es geht tagtäglich weiter. Ja, aber wir haben die richtige, wir haben keine Kindertaufe, das ist mir Schnuppe, was sie mit ihrer Kindertaufe haben. Also da lehrt jeder seine Gemeinde und meine Gemeinde, und das ist die richtige Heilsgemeinde. Die Gemeinde ist heute die Hauptfrage geworden. Für viele Christen wird das die Sache. Und dann noch die Taufe und womöglich noch das Herrnmal, und dann sind das die, wir sind die Auserwählten. Da kommt ein Sektierertum in unseren Tagen wieder in der evangelikalen Gemeinde, dass es mir leid ist. Wir waren vor 20 Jahren war in Stuttgart so, dass ich die gefunden habe, die Jesus und sein Wort lieb haben. Über alle Verschiedenheiten hinweg. Aber ich will an dieser Stelle nicht streiten, da soll jeder seine lichten Wege gehen und er möge selig werden und dem Herrn dienen in dem Weg, wo er meint, den Herrn zu finden. Und da gibt es dann auch die Parole, dass einer sagt, ja, du dämpfst den Geist. Ich rede normalerweise nicht viel über diese Dinge. Obwohl ich weiß, dass viele natürlich auch immer wieder von Gruppen angezogen sind, die meinen, in gewissen äußeren Erscheinungen das Wirken des Heiligen Geistes finden und zeigen zu können. Auch hier, meine ich, ist es so, dass eine Auseinandersetzung nichts erreicht. Sie können das ausprobieren, indem man, es ist einfach mal hilfreich, sonst sage ich immer wieder, lasst uns doch einfach mal hinsetzen, lasst uns lesen, 1. Korinther 12, 1. Korinther 14. Lesen wir einfach langsam mit Pausen und reden drüber. Was sagt die Schrift? Und wenn wir das getan haben, so haben wir es mal vor Freizeit in Pellworm gemacht. Da waren Leute, die haben vorher fast die ganze Freizeit gespalten und in ihre neue Gemeinde überführt. Und wie ich das gelesen habe, gesagt, haben wir gar nicht gewusst, dass das doch Paulus so sagt. Ich sage, bitte. Und lasst uns das Wort von Paulus einfach lesen. Dass er ganz klare Regeln gibt und sagt, die verständlichen Worte sind am Ende viel, viel mehr als alle unverständlichen Worte. Aber ich will darüber nicht streiten. Und da ist jetzt, was meint er mit dem Geist? Ist die Frage, was meint er mit Geist? In der Bibel steht häufig drin, es gibt auch einen falschen Geist. Und das macht die Sache sehr schwierig. Wenn Sie sagen, ich habe unverschämt, da hat einer gesagt, es gäbe auch einen falschen Geist, das sagt die Bibel. Die Frage, wo ein falscher Geist ist, müssen Sie immer wieder unter der Gabe des Geistes Gottes erkennen. Und das ist schwierig. Wir Christen können uns nie beruhigen. Steht auch sehr viel drin, dass Wunder ein Zeichen der Verführung sein können, obwohl wir doch so viel Wunder auf dem Herrn erleben. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir den Geist dort suchen, wo es uns der Herr gegeben hat. Der Geist bricht auf, der Geist belebt. Und wir brauchen immer wieder den neuen Geist. Wach auf, du Geist der ersten Zeugner. Komm, du Geist der Wahrheit. Komm, komm, du Geist des Lebens, du gewisser neuer Geist. Komm doch, was ist der Geist? Der Geist, der uns das Wort lehrt, der Geist, der uns Christus klar macht, der Geist, der uns glauben lässt und Jesus einen Herrn nennen lässt. Und der muss immer wieder aufbrechen, weil es nicht mit einer toten Gläubigkeit geht. Den Geist dämpft nicht. Und trotzdem hat der Apostel sehr stark davon gesprochen, dass es einen falschen Geist gibt und einen Geist, der verwirrt. Erschütternd bei dem Micha, dass er gegen 420 Propheten steht und sagt, ein Lügengeist ist vom Herrn ausgegangen. Dass ein Saul mit einem Geist behaftet ist, nicht von Gott ein heilbringender Geist ist. Wir stehen in dieser Spannung drin. Paulus sagt, dämpft ihn nicht. Wir freuen uns immer wieder, wo der Geist aufbricht, ein neues Leben wirkt. Wir werden es nur an der Frucht sehen können, ob er auf Christus hinzielt, ob er Christus groß macht. Der Geist macht immer, der Heilige Geist macht immer Christus groß und nie Menschen. Und nie Gruppierungen, sondern immer Christus und sein Wort. An dem wird er sein, wir brauchen den Geist. Und das, was mir immer schwer ist über der ganzen Diskussion, wird das wieder zurückgedrängt, dass wir alle das Feuer des Heiligen Geistes brauchen. Wir brauchen mehr, wir müssen uns ausstrecken nach dem Heiligen Geist. Wir brauchen, er muss ihn entzünden und entflammen, aber es soll kein Geist sein, der unsere Emotionen lostritt, sondern der den Geist Gottes lebendig macht, der die Geheimnisse Gottes erklärt, der das Wort deutet, der den Blick öffnet zum Glauben. Das ist doch das Große bei seinem Geist. Mehr möchte ich nicht sagen. Deshalb ist es gut, man erinnert sich gerade, auch hier ist das als Parallelstelle angegeben, 1. Korinther 14, wo Paulus sich ja auch mit den Fehlentwicklungen in Korinth auseinandersetzt. Paulus hat das ganz arg angemahnt. Er hat gesagt, was hat das für einen Sinn, wenn ihr da miteinander redet? Also zum Beispiel, Paulus hat nicht erlaubt, dass mehrere zusammen in Zungen reden. Für mich ist das ein Kennzeichen. Ich habe dann mit manchen schon gesprochen, da sagen sie, wir reden doch nicht in Zungen, wir singen in Zungen. Da haben wir rumgetreten und bin weggelaufen. Wenn einer meint, so dürft man mit dem Wort Gottes umgehen, dann habe ich kein Vertrauen mehr. Man sagt, wir reden nicht in Zungen, sondern wir singen in Zungen und damit ist auf einmal erlaubt. Und Paulus ging es um die verständliche Rede, dass Ungläubige überführt werden, weil der Geist Gottes will so reden, dass Menschen es verstehen können. Das ist in 1. Korinther 14 drin. Prophetische Rede verachtet nicht. Sie denken bei prophetischer Rede immer wieder an eine Rede, die etwas sagt, im Jahr 2017, am 17. Mai geht die Welt unter. Das ist Prophetie. So wie die Indira, die Wahrsagerin, die angeblich den Tod von Basel vorausgesagt hat. Da meinen Sie, das ist ja Prophetie, das ist ein Quatsch. Nein. Was haben die Propheten gesagt? Lesen Sie doch die Propheten. Die Propheten haben Sünde aufgedeckt. Die haben im Lichte Gottes überführt. Sagt, ihr sonnt euch im Heiligtum und sagt, wir sind des Herrn. Ihr seid's doch nicht. Lebt's doch. Das ist prophetische Rede. Prophetische Rede heißt in der Vollmacht Gottes überführen, das Heil verkündigen. So was haben die Propheten ein anderes getan. Und dann auf den kommenden Heiland hinweisen. Es geht nicht, um irgendwelche Geheimnisse auszuplaudern, die uns der Herr nicht offenbart hat. Wir wollen aus der Schrift das erkennen, das prophetische Wort deckt das auf und deckt uns, ist ein Scheinwerfer auch in dieser dunklen Zeit, dass wir unseren Weg wieder klar sehen, dass wir wieder Orientierung haben, wohin wir heute gehen müssen. Es ist nicht ein wunderfitzes Reden über irgendwelche Geheimnisse, sondern das heute meinen Weg zu sehen. Und das brauchen wir. Und das ist wunderbar, wie das Gott alle Menschen begabt, alle Gläubigen und das auch schön im Hauskreis, dass da plötzlich einer anfängt und uns Dinge in der Schrift zeigt, die mir ganz verborgen sind. Ich höre immer gern zu, wenn ich andere höre, das Wort der Schrift auslegen. Meide das Böse in jeder Gestalt. Ja, Gott kann unter uns nicht wirken, solange wir paktieren mit dem Bösen. Darum sollten klare Trennungen erfolgen in jeder Gestalt. Wir haben in der Hofacker-Konferenz das so deutlich gehabt, wie der Teufel probiert, wie er uns matt setzen kann in allen trickreichen Versuchungen. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Das ist ganz schlimm, dass in weiten Teilen der Christenheit das Böse nicht mehr gefürchtet wird. Man kann sich ja erregen und manchmal ist es direkt läppisch, wie heute alles umgedeutet wird. Also ich kann das neue Gemeindeblatt fast nicht mehr lesen, wenn es darum geht, um die gleichgeschlechtliche Liebe, neue Idee, wollte man gerade wegschmeißen, wie da eine Pastorin sagt, 14 Jahre lebte ich in meiner Familie, nun habe ich meine gleichgeschlechtliche Liebe zu meiner Partnerin entdeckt, das Evangelium lässt mir Raum, meine Liebe zu leben. Das ist alles so Quatsch, aber jetzt wo liegt bei uns die Verdrehung des Bibelwortes? Wenn man so machen wir es ja auch, dass man plötzlich das umdeutet, der Teufel hat ja überall auch seinen Fuß bei uns drin. Prüfen Sie sich das, und jetzt kommt das Wort von der Heiligung, dass wir uns durch und durch dem Herrn heiligen und zur Verfügung stellen. Wenn ich heute immer wieder mir überlege, was ist heute dran, ich habe nicht den Eindruck, dass das unsere Zeit heute ist mit diesem überschäumenden Gefühlschristentum. Ich sehe das vielmehr, wenn ich etwa Rockkonzerte ansehe, sehe ich fast die gleichen Symptome. Da hätte ich immer die Befürchtung, das sind Zeiterscheinungen. Was heute von Christen gelebt werden müsste und wo wir vielleicht, wenn Gott uns nochmal einen Aufbruch schenkt, eine neue Heiligungsbewegung. Dass Menschen sich Gott weihen und sagen, ich möchte dem Herrn ganz dienen mit meinem Leben. Und ich möchte, dass ich mit allen meinen Gaben brauchbar werde. Ich freue mich, dass es unter jungen Menschen viele gibt, die sich Gott so zur Verfügung stellen. Und Sie müssen auch wissen in Ihrem Leben, wir können heute nicht einfach den Strom mitschwimmen in der Breite. Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch. Bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt. Leib, Seele und Geist. Unser Gemüt gehört dazu, unsere Gedankenwelt untadelig auf die Ankunft, für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus, dass er uns bewahren kann, bis zu seiner Wiederkunft. Das hat Paulus den Thessalonichern geschrieben vor 2000 Jahren. Die sind schon lange in der Ewigkeit. Jetzt sind wir in diese Fußstapfen getreten. Und es ist alles so unwichtig. Ich habe heute Mittag da so einen Seniorenkreis vom Schwäbischen Wald durch Stuttgart geführt und denen ein bisschen erzählt von der Geschichte Gottes in unserer Stadt. Da habe ich einfach gedacht, das war doch toll. Da waren ein paar Leute, die haben begriffen, um was geht. Und da habe ich ihnen erzählt, wie das war, als mein Großvater als 15-Jähriger im CVM-Haus das gehört hat, dass man ganz dem Herrn folgen muss. Und das hat sein Leben bestimmt. Und das hat ihn durchgebracht bis zum Alter. Diese Entscheidung der Jugend, ich will dem Herrn dienen. War ein Kaufmann und was er gemacht hat, aber das ist doch herrlich. Und dieses geht's doch, dass ich mein Leben Gott zur Verfügung stelle und ihm diene. Und heute geht man durch Stuttgart durch und sieht die Geschäfte und das Geld und alles, was diese Stadt zu bieten hat. Und die Gemeinde ist wie an den Rand gedrängt. Dass wir Menschen sind, die Jesus gebrauchen kann. Dass er in uns wirken kann. Treu der ist er, der euch ruft. Er wird es auch tun. Liebe Brüder, betet für uns und so weiter und so fort. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch. Ich brauche nicht mehr viel sagen. Aber es ist so wichtig, dass wir das begreifen, diese Botschaft. Und es ist ja immer wieder, dass das weitergeht. Und dass sie fröhliche Leute sind. Fröhliche Leute.